Ja, guten Morgen zusammen. Hallo, auch hallo an alle oben. Ich freue mich, heute wirklich hier zu sein. Es ist schön, für euch oder mit euch ein paar Gedanken zu teilen, die mich in letzter Zeit beschäftigt haben. Und wie schon erwähnt, bin Maria, die kleine Schwester von Tina, für alle, die sie kennen. Und ich kenne den Jochen auch von früher und deswegen bin ich überhaupt hier, weil er mich eingeladen hat oder gefragt hat, ob ich mal Lust hätte, hier zu predigen. Und habe ich natürlich gerne Ja gesagt. Kann mich noch gut an seine Jungscha-Stunden von früher erinnern. Also wir gehen schon lange zurück, Jochen und ich. Ich habe ähnlich wie Jochen auch eine theologische Ausbildung gemacht, allerdings an einem anderen Institut, einen Master studiert und war dann ein paar Jahre im Ausland in Indien. Und bin jetzt aber schon seit ungefähr 2 Jahren oder so wieder fest in Deutschland. Wohne gerade in Ludwigsburg in der Nähe von Stuttgart. Und arbeite gerade Vollzeit als Kellnerin. Ist jetzt nicht das, was ich studiert habe, aber überraschend gut. Hätte ich auch nicht gedacht. Nein, macht mir wirklich Spaß. Aber ich freue mich, dass ich ab September wieder zurück nach Franken kommen darf. Das schwäbische Ausland, ist schon okay. Aber ich freue mich, ab September ziehe ich nach Nürnberg und freue mich dann wieder ein bisschen näher bei der Familie zu sein. Genau. Und vor allem werde ich auch wieder in der Gemeinde arbeiten und da freue ich mich besonders drauf. Ja, und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Thema heute Morgen gewählt habe. Der Weg dahin, der Weg zu dieser neuen Stelle jetzt in Nürnberg, war ganz schön lang und ganz schön, auch schwierig teilweise. Und deswegen war mir das so wichtig, irgendwie darüber nachzudenken, so wie ernst nehme ich eigentlich Gottes Verheißungen für mein Leben? Wie groß ist mein Vertrauen? Vertraue ich eigentlich? Und wie sieht es aus, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Am Anfang des Jahres, habe ich von vielen verschiedenen Stellen immer so diese schönen Spruchkärtchen bekommen, so, befiehl dem Herrn deine Wege und er wird es wohl machen. Und ich habe mir gedacht, ja, das mache ich doch natürlich. Ich sage Gott, okay, ich habe Pläne, ich möchte gerne was machen mit meinem Leben. Ich vertraue dir das einfach an und du wirst es dann schon gut machen. Und aus diesem, vielleicht sogar kindlichen Vertrauen wurde mit der Zeit, wurde es immer schwieriger und schwieriger, weil ich dachte so, Gott, mach mal was jetzt. Sitze ich hier immer noch und ich möchte gerne und ich habe überlegt, wieder irgendwo ins Ausland zu gehen, nochmal in die Mission oder alles Mögliche. Und was war? Kellnerin in Ludwigsburg. Ich dachte so, war es das jetzt? Kann es das gewesen sein? Aber die Fragen, ob Gott einen vergessen hat oder was jetzt mit seinem Versprechen steht, da steht's. Er will mich leiten, er will mich führen, er hat gute Pläne für mich. Was ist daraus geworden? Ist es jetzt einfach vergessen oder wie? Aber Tatsache ist, und deswegen stehe ich hier und werde ich auch ab September wieder in der Gemeinde arbeiten, ist, dass Gott zu seinen Versprechen steht und die auch daran festhält. Ich weiß nicht, wie geht's dir mit Gottes Versprechen, mit den Zusagen, die er uns gibt? Vielleicht sind die uns hauptsächlich bekannt von irgendwelchen frommen Küchenkalendern oder, Mottotassen oder so. Das ist so das Gefühl, da springen sie einem überall entgegen. Aber das habe ich erlebt und das kann ich aus meinem eigenen Leben sagen. Das ist mehr als nur nette Worte, ist mehr als nur ein Kalenderblatt. Gottes Versprechen sind wahr und er hält sie. Und vor allem haben diese Versprechen Kraft, weil sie Leben verändern können. Und Gott ist vor allem in seinen Versprechen absolut unaufhaltbar, weil er ist treu und er hält das, was er verspricht. Und ein paar Gedanken möchte ich eben gerne dazu teilen, zu dem Thema heute mit euch. Eine Geschichte, die mir immer wieder dazu einfällt und ich glaube, um die man nicht drum rumkommt bei dem Thema, ist vom Volk Israel. Die haben ja ein reiches Repertoire an Geschichten und Erlebnissen mit Gott und ganz oft genug sind die ja eher nicht so glorreich oder eher so Negativbeispiele. Und heute in der Geschichte geht es genauso. Das Volk Israel kam gerade aus ihrer Zeit in Ägypten. Die waren ja unterdrückt, waren dort als Sklaven gewesen. Und Gott hatte Mose erwählt als Anführer und hat, als er Mose erwählt hat, zu ihm gesagt, ich möchte euch als Volk ein Land geben. Nicht irgendein Land, sondern eins, wo Milch und Honig fließt. Ein Land, wo es euch gut gehen wird. Ein Land, wo ihr zur Ruhe kommen könnt, wo ihr euch erholen könnt. Lesen wir in 2. Mose 3, Vers 8. Und jetzt ist so dieses Volk Israel auf dem Weg. in dieses verheißene Land, wie es da schon so sprichwörtlich auch heißt. Und der Weg ist gar nicht leicht. Sie müssen durch die Wüste, das Volk hat Hunger, logisch, sie haben Durst, es gibt kaum Wasser, sie haben Langeweile, vielleicht auch das. Und sie beschweren sich in einer Tour: Mose, warum hast du uns jetzt hier in diese Wüste geschickt? Warum können wir nicht einfach in Ägypten bleiben? Da war es doch eigentlich so nett. Und ja, diese ganze Geschichte erzählt von dieser schwierigen Phase von aus der Wüste in was kommt danach. Die steht im 4. Buch Mose, falls jemand mitlesen möchte, Kapitel 13 und 14. Ich werde nicht alles lesen, ist recht lang, aber Ausschnitte kommen vor. Und das Buch heißt auf im hebräischen Original ganz passend In den Wüsten. Also da geht es wirklich auch um diese schwierige Zeit. Ja, und das Volk Israel erlebt diese Wüste ganz hautnah eben. Das ist heiß, sie haben Hunger, sie haben Durst. Aber Gott versorgt sein Volk. Wenn sie Durst beklagen, dann schenkt er ihnen Wasser. Wenn sie Hunger beklagen, dann schenkt er ihnen Manna vom Himmel. Er schenkt ihnen Wachteln, bis es ihnen schlecht wird. Er ist wirklich, Gott sorgt und Gott ist einfach da, ganz mittendrin in der Situation. Und nicht nur irgendwie, sondern immer übernatürlich und im Überfluss. Also das Volk erlebt es wirklich, Gott ist da. Und jetzt stehen sie also dort an dieser Grenze zum verheißenen Land, zu diesem versprochenen Land und schicken ein paar Kundschafter rein. Also viele von euch kennen die Geschichte vielleicht auch schon. Die gucken sich das alles an und kommen nach 40 Tagen zurück. Und berichten jetzt also Mose und dem Volk, was sie dort so erlebt haben. Und sie sagen im 4. Mose 13, Vers 27, 28, wir sind in diesem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings ist das Volk, das dort wohnt, stark und seine Städte sind groß und gut befestigt. Das reicht schon aus, dass dieser kurzer Bericht der Kundschafter reicht schon aus, um ein völliges Chaos auszulösen in diesem Volk. Sie fangen an zu streiten, das kann gar nicht sein, wenn die Leute so stark sind und die Städte fest. Wir können das gar nicht einnehmen, wir können gar nicht in dieses Land. Wie soll das gehen? Und menschlich gesehen denken sie, wir haben keine Chance. Es sind genau zwei Personen von diesen Kundschaftern, die sagen, doch, das können wir schaffen mit Gottes Hilfe. Aber der Rest überstimmt sie, da lesen wir in Kapitel 14, Verse 1 bis 3. Da fing die ganze Volksgemeinschaft an, laut zu schreien. Und sie weinten die ganze Nacht. Alle Israeliten beklagten sich über Mose und Aaron und die ganze Menge sagte zu ihnen, wären wir doch in Ägypten gestorben oder hier in der Wüste. Wozu bringt uns Jahwe in dieses Land? Sollen wir jetzt im Kampf umkommen? Sollen unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Es ist ein Tumult bricht aus. Sie beschließen, Josua und Kaleb, die zwei einzigen, die für diese Landeinnahme waren, zu steinigen, weil sie sagen, es ist total unmöglich, völlig, also wie kommt ihr auf diese Idee? Und da spricht plötzlich Gott und sagt zu Mose, dieses Volk, wie lange will es mich eigentlich noch verachten? Wie lange wollen sie mir nicht glauben? Ich habe ihnen alle Zeichen meiner Macht und meiner Fürsorge gegeben. Ich habe sie bis hierher gebracht und sie glauben mir kein Wort. Gott ist ganz schön sauer. Gott ist ganz schön enttäuscht von seinem Volk. Weil offensichtlich keiner von ihnen, bis auf einzelne, zwei, drei, ihm auch nur ein Wort geglaubt haben von dem, was er versprochen hat. Und obwohl er völlig offensichtlich noch kurz vorher ihnen ja seine Macht und Größe bewiesen hat. Und er spricht davon, ist so sauer, Gott ist so enttäuscht, ich werde dieses ganze Volk einfach auslöschen. Was soll's? Kann ich auch lieber ohne Israel als mit solchen, die mir überhaupt nichts glauben. Aber Mose, wie immer, ist ganz beherzt und greift ein und spricht mit Gott und sagt, du bist doch ein gnädiger und barmherziger Gott, bitte verschone das Volk. Und in Kapitel 14, 19 bis 23 lese ich nochmal vor, spricht Mose zu Gott, vergib doch die Schuld dieses Volkes, wie es deiner großen Gnade entspricht und wie du diesem Volk von Ägypten an bis hierher immer wieder vergeben hast. Da sagte Jahwe, ich vergebe nach deinem Wort. Aber so gewiss ich lebe und die ganze Erde von der Herrlichkeit Jahwes erfüllt werden wird, alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Wunderzeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste tat und die mich nun 10-mal auf die Probe gestellt und nicht auf mich gehört haben, sie werden das Land nicht sehen, dass ich ihren Vorfahren unter Eid zugesagt habe. Alle, die mich verachten, werden es nicht sehen. Gott lässt sich also erweichen. Anstatt alle jetzt komplett auszulöschen, sagt er, okay, alle, die jetzt hier vor diesem verheißenen Land stehen und mir nicht glauben, die sollen das auch nicht erleben. Die müssen einfach zurück in die Wüste für 40 Jahre. 40 Tage waren sie im Land, 40 Jahre müssen sie als Strafe zurück in die Wüste. Und ganz ehrlich, auf gut Deutsch, dieses Volk hat es einfach komplett versaut, ich sag's jetzt mal so. Statt das wirklich richtig schöne Land zu bekommen, wo Milch und Honig fließt, wo die Trauben so groß sind, dass sie die zu zweit tragen müssen, müssen sie zurück 40 Jahre in diese harte, trockene, dürre Wüste. Und sie sind nur ganz knapp größerer Strafe entwischt. Und diese Geschichte, so eindrücklich wie sie ist, lehrt mich zwei ganz zentrale Dinge, lehrt uns ganz zwei zentrale Dinge. Auf der einen Seite, finde ich, zeigt es ganz, ganz deutlich, wie groß Gott eigentlich ist und wie treu Gott ist und wie treu er zu seinen Versprechen steht. Und auf der anderen Seite zeigt es, ich würde es mal sagen, die Schwäche des Menschen, dem auch tatsächlich zu glauben und Gott für voll zu nehmen. Vielleicht ist es auch, ja, Unfähigkeit des Menschen. Ich würde es mal Schwäche nennen, weil eigentlich ist es ja schon möglich. Und es ist irgendwie so eindrücklich, weil Gott so deutlich gesprochen hat. Mehr kann man fast nicht verlangen. Er hat sie übernatürlich versorgt. Er war immer gegenwärtig in der Wolkensäule, in der Feuersäule. Er hat sichtbar sich gezeigt. Sie konnten das eigentlich nicht leugnen, dass es Gott gibt. Sie konnten nicht leugnen, dass Gott sie versorgt. Sie konnten einfach, also sie konnten ja gar nicht an ihm vorbei, weil Gott war überall gegenwärtig, mittendrin. Und genau deswegen, glaube ich, ist Gott auch so enttäuscht, weil er sagt, hier, ich habe es euch gezeigt. Ich habe es doch genau mit, also mein Wort gehalten. Was ist euer Problem? Warum glaubt ihr mir nicht? Und er nimmt es nicht auf die leichte Schulter. Gott ist nicht so, ja gut, ne, passiert halt, sondern er ist richtig sauer. Gott ist richtig, ja, enttäuscht, würde ich jetzt mal so sagen. Und er verliert nahezu seine Geduld mit dem Volk, aber zum Glück nicht ganz. Und auf der anderen Seite haben wir eben den Menschen. Und jetzt hier in diesem Beispiel, dass dieses rebellische Volk Israel, die tun etwas, was der Mensch echt richtig, richtig gut kann. Sie drehen sich nur um sich selbst. Sie drehen sich mit ihren Gedanken um sich selbst. Sie drehen sich mit ihren Fragen um sich selbst. Und stehen jetzt vor diesem großen Versprechen, das Gott ihnen gegeben hat. Und sie sagen, wie jetzt? Wir sollen da rein? Die Menschen sind groß und ich habe ein bisschen Angst und es ist ganz schön ungemütlich. Eigentlich war es so schön in Ägypten, weil wir hatten ja was zu essen und wir hatten was zu trinken und wir mussten ja auch nicht irgendwie jetzt kämpfen oder uns anstrengen. Muss ich wirklich, Gott? So, diese Gedanken, diese Zweifel, die sie haben sie nur, weil sie sich auf sich selbst konzentrieren, weil sie sich nur um sich selbst drehen. Sie schauen auf ihre eigenen Fähigkeiten. Was kann ich jetzt, was bringe ich mit in diese Situation? Was kann ich hier vielleicht leisten? Und schauen nur, was ist mir selber möglich. Und vergessen komplett, was Gott zugesagt hat, nämlich, ich gebe es euch. Ihr müsst gar nichts dafür tun, ich gebe es euch einfach. Und gerade das kommt mir irgendwie auch so bekannt vor. Und geht mir selber ganz ehrlich nicht oft anders. Da steht man vor einer Situation und fragt sich, was soll ich denn jetzt hier eigentlich ausrichten? Was kann ich überhaupt jetzt machen? Kann ich was machen? Oder wie soll ich jetzt das überstehen? Wie soll ich da jetzt durchkommen? Oder manchmal auch völlig resigniert, einfach so, das ist jetzt meine Möglichkeiten ausgeschöpft, ich kann nichts mehr machen. Das ist unveränderlich, die Situation. Und schnell passiert es, dass die eigenen Sorgen und die eigenen Interessen oder Wünsche, Nöte, was es auch ist, was uns beschäftigt, dass die plötzlich viel größer werden als das, was Gott uns eigentlich zusagt. Und ich glaube, manchmal ist auch ein bisschen Bequemlichkeit genau der Punkt, da muss ich jetzt aber irgendwie Neues wagen. Da muss ich aus meiner Komfortzone raus, wenn ich wirklich auf Gottes Versprechen vertraue und dem nachlebe. Und wo, frage ich mich, ist da eigentlich das Verhältnis? Auf der einen Seite Gott, ich kann seine Größe nicht mal darstellen. Und dann, wenn wir das Verhältnis betrachten, wir Menschen vielleicht so. Wo ist da das Verhältnis? Warum bilde ich mir als Mensch ein, dass ich wichtiger sein kann, dass meine Ideen, meine Vorstellungen vielleicht richtiger sind als die von diesem riesigen Gott hier. Denn das Gott wirklich treu ist und seine Versprechen hält. Das zeigt sich ja schon durch die ganze Bibel. Das ist ja jetzt nicht nur eine kleine Geschichte im Alten Testament, wo Gott sagt, huch, da bleibe ich einfach mal bei dem, was ich gesagt habe, sondern es fängt an bei der Schöpfung der Welt, beim Sündenfall, wo die Sünde in die Welt kommt, wo Gott sofort sagt, ich werde jemanden schicken und er wird dieses Sündenproblem lösen. Gott verspricht Jesus, der, wie wir lesen können, geboren wird später und der am Kreuz die Sünde und Satan besiegt. Gott hält dieses Versprechen wie viele, viele andere auch. Also es zieht sich vom Alten Testament ins Neue Testament an so vielen Stellen durch. Das heißt, eigentlich hat er nicht nur damals dem Volk bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist, sondern wir können es auch nachlesen. Genauso beweist er das auch für uns. Und Jesus, der Retter, den Gott versprochen hat, den er geschickt hat, der wiederum macht auch ein Versprechen. Und das finde ich, glaube ich, ganz zentral bei diesem Thema. Und zwar ist das der Heilige Geist. Jesus sagt, wenn ich selber nicht mehr da bin, schicke ich euch den Heiligen Geist. Der wird in euch leben. Das ist Gott, der in euch lebt. Der macht euch nicht nur lebendig, der macht euch nicht nur, verbindet euch nicht nur mit mir, sondern der ist euer Unterstützer und euer Helfer. Und das ist die Aufgabe dieses Heiligen Geistes, der in jedem Christen lebt, ist an das zu erinnern, was Gott gelehrt hat, was Jesus gelehrt hat. Und er zeigt den Willen des Vaters, was Gott für uns und für unser Leben vorhat. Und genau das tut er. Er erinnert uns auch an diese Versprechen, die Gott gemacht hat. Weil manchmal, und das so geht es mir oft, vergesse ich das einfach auch. Stehe ich vor einem Problem und denke mir so, puh, ich kann das selber gar nicht lösen. Anstatt vielleicht kurz auf die Idee zu kommen, ich könnte ja Gott um Hilfe fragen. Er hat seine Hilfe versprochen. Er hat mir so vieles zugesagt. Und dieser Heilige Geist ist eigentlich ein viel verlässlicherer Erinnerer als jeder Kalender in der Küche oder die Losungs-App oder was man sonst so benutzt, um sich ab und zu an Gottes Wort zu erinnern. Denn was nämlich der Heilige Geist macht, ist, dass er Gottes Größe, Gottes Fähigkeit, Situationen zu ändern, Gottes Versprechen direkt in unser Leben hineinbringt, in unser Herz, in unser Denken, in unser Wollen, in unser Wünschen. Und da wird unsere menschliche Schwäche, vielleicht Gott nicht zu vertrauen, durch seine Größe selbst ersetzt. Der Heilige Geist, der in uns lebt, macht es möglich, dass wir auf Gottes Versprechen vertrauen können, dass wir uns auf ihn stellen können, weil er selbst Gott in uns lebt. Es ist nämlich gar nicht leicht, tatsächlich immer an Gottes Wort sich zu erinnern. Wir leben, so sagt die Bibel selbst, wir leben in der Zeit, wo wir glauben müssen. Wir können es nicht mehr sehen, so wie damals das Volk. Gott ist nicht heute in der Wolkensäule präsent, aber wir glauben, dass er es ist. Und deswegen ist es manchmal schwer, sich zu erinnern. Und umso wichtiger und umso größer und schöner ist es, dass wir ja genau diesen Heiligen Geist haben, der uns erinnert und der uns immer wieder Gottes Wort vor Augen trägt. Und ich glaube, da steckt aber auch eine Aufgabe für uns mit drin, uns nämlich genau diesem Heiligen Geist auch Raum zu lassen und ihn auch reden zu lassen und auch auf seine Stimme zu hören, sich erinnern zu lassen. Und da muss ich sagen, ist es mir zum Beispiel selber so schwer gefallen, in dieser Zeit, in der Suchphase, was kommt, was mache ich mit meinem Leben, wo soll ich hingehen, was bleibt es beim Kellnern, habe ich viel zu oft selber einfach Pläne gemacht, habe gedacht, okay, ich bewerbe mich hier, ich überlege da, ich gehe dorthin, anstatt vielleicht einfach mal in Ruhe hinzusitzen und zu sagen, Gott, was willst du, rede zu mir. Und tatsächlich, und so ist es ja gekommen, Gott hat geführt und Gott hat mehr als klar jetzt geführt und ich freue mich auf diese neue Stelle und auf die neue Arbeit. Aber ich glaube, der Weg dahin wäre vielleicht einfacher gewesen, wenn ich nicht so sehr mich um mich selbst gedreht hätte, wie es halt so oft passiert. Vielleicht stehst du aber auch an einer ganz anderen Stelle in deinem Leben. Vielleicht ist es nicht die Zukunftsfrage, die dich bewegt, sondern vielleicht eine ganz andere. Vielleicht ist es ein anderes Versprechen, das Gott gegeben hat und auf dessen Erfüllung du noch wartest. Und die Bibel ist voll von Verheißungen. Ich habe überlegt, was kann ich in dieses große Thema noch reinnehmen? Welche Verheißungen kann ich uns zusprechen? Aber ich habe zwei ausgesucht, mit der ich die Predigt auch beenden möchte. Weil ich glaube, dass sie ganz zentrale sind. Und vielleicht kann ich dem Heiligen Geist ein bisschen Arbeit abnehmen, uns daran zu erinnern, was er eigentlich ja, was Gott für uns bereithält. Eine ganz, ganz große Verheißung, die Gott uns gibt, finden wir zum Beispiel Matthäus 7, Vers 7. Bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Gott erhört Gebet. Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Das ist ein Fakt und das ist was, was er uns versprochen hat. Und wenn Gott es verspricht, dann ist es wahr. Und dann dürfen wir uns darauf verlassen. Und vielleicht ist es einfach für dich heute Morgen dran, wieder im Gebet neu zu glauben und zu sagen, ich stelle mich da drauf, auf dein Versprechen, Gott. Weil wenn ich bitte, wirst du geben. Ein anderes Thema, das uns Menschen immer wieder das Leben schwer macht, ist Thema Schuld und Sünde. Und 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8 bis 9 lesen wir, wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Vielleicht ist da, ich stelle es einfach in den Raum, vielleicht ist einem, der sich erinnern muss, dass Gott versprochen hat, Sünde zu vergeben. Wir müssen diese Schuld nicht mit uns mittragen und wir müssen nicht uns selbst für Dinge verurteilen, die Gott uns längst vergeben hat. Und das tut er, das verspricht er hier. Und er hat es festgemacht mit Jesus am Kreuz, dass Schuld in unserem Leben vergeben wird. Vielleicht ist es aber auch ein ganz anderer Lebensbereich. Vielleicht ist es ein anderes Versprechen, eine andere Verheißung Gottes, die du dich heute Morgen erinnern musst oder darfst. Und ich finde es gerade passend, dass wir heute auch so eine Zeit haben jetzt, wo Lobpreis sein wird, wo Segenszeit sein wird, wo man sich das auch zusprechen lassen darf. Gott ist treu und Gott hält, was er verspricht. Ich finde es auch schön, dass wir gerade im Lobpreis Gottes Größe ja hochhalten und sagen, du bist da und ich bin hier. Es ist vielleicht eine gute Zeit, sich wieder mal neu vor Augen zu führen, wer Gott eigentlich ist. Und es ist auch immer eine schöne Zeit, wenn wir uns auf Gott ausrichten, dass der Heilige Geist auch zu uns reden kann. Und vielleicht erinnert er dich auch an was ganz anderes heute Morgen. Ich möchte gerne für uns noch beten und ja, uns einen Segen zusprechen für den Rest des Gottesdienstes. Gott, ich danke dir so sehr, dass du ein treuer und guter Gott bist. Ich danke dir, dass du zu deinen Versprechen stehst und diese einhältst. Herr, und ich danke dir, dass du uns erinnerst, weil du selbst in uns lebst, Herr, weil dein Heiliger Geist in uns lebt. Ich bete, dass du ja, uns das wieder neu vor Augen führst, dass du vertrauenswürdig bist und dass du hältst, was du versprichst. Segne jetzt auch diesen Gottesdienst und rede du. Amen.